Tous de DDO, attention pour les deux comptes finales. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top.
The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination.
And this is the first ever image of a black hole.
The lander may have lifted off again.
See that green, sir.
So maybe today we didn't just land once, we even landed twice.
Touchdown.
Hallo bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban.
Und ich bin Franzi Kronitzer.
Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Franzi ist Astrophysikerin mit einem abgeschlossenen Kunststudium. Das können wahrscheinlich nicht so viele Astrophysiker von sich sagen, ne? Und wer weiß. Und ich bin Geologe mit einem abgebrochenen Physikstudium.
Wir müssten mal unsere Studiengänge zwischen uns zählen, aber nicht in dieser Folge.
In diesem Podcast, also auch heute, erzählen wir uns gegenseitig Geschichten, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder Absolventen, oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. So ist das.
Genau. Und das letzte Mal hatte ich für dich eine Geschichte aus den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert. Weißt du noch, was das für eine war, Karl?
Das war irgendwas mit, du hast versucht, mich mit Mathe zu schockieren und es ist dir nicht wirklich gelungen.
Ja, ja.
Es ging darum, wie man Sterne berechnet, die Physik, die da drin passiert. Und das ging erstaunlicherweise schon mit den ersten Rechnern, die noch mit Lochkarten gearbeitet haben.
Genau. Ich habe dir ich habe dich mit diesen vier partiellen Differentialgleichungen malträtiert.
Du hast es versucht.
Ja, ich habe es versucht, mit denen man die Struktur und die Evolution von einem Stern berechnen kann, für das man allerdings einen Computer braucht. Genau.
Genau, und wir haben recht viel Feedback bekommen. Überhaupt bekommen wir gerade viel Feedback, was uns total freut, was ihr auf jeden Fall weitermachen sollt und dürft. Eine Nachricht haben wir von Christoph bekommen, der, ich glaube, Franzi, du hattest gefragt, wie das eigentlich mit diesem Mathe-Podcast funktioniert, und da haben sich einige gemeldet, unter anderem Christoph. Und dann gab es noch ein Feedback von Müzli auf unserer astrogeo.de-Webseite, der fragt, DL über DM, müsste es nicht DL über DM heißen? Hä? Moment, ist das nicht das Gleiche?
Ja, siehst du hast nämlich auch eine Aussprache.
Ich habe keine Ahnung.
Also, was Mützli meint, ist, ich hatte von diesen partiellen Differentialgleichungen gesprochen, und wenn man eine normale Gleichung hat, wo man eben eine normale Ableitung hat, dann hat man ja dl über dm, also l ist in dem Sinne die Luminosität, die Helligkeit, und m ist die Masse. Und Mützli hat gefragt, müsste es nicht del l und del m heißen? Und da hat Mützli vollkommen recht. Vielen herzlichen Dank für den Hinweis. Es müsste tatsächlich Del L über Del M heißen, was ein eigener Zungenbrecher sein könnte.
Ist,
wenn man das, ja, oder ist. Ich habe es geschafft, fast. Wenn man das ausgeschrieben sieht, dann ist das D ein bisschen geschwungen. Und deshalb ist es das Del auf Deutsch. Auf Englisch sagt man einfach Curly D. Da sagt man DL over DM. Und dann für Del L etc. sagt man Curly L über Curly M, das macht es ein bisschen.
Das dieses D, was ein bisschen wie ein griechisches Delta aussieht, ne?
Genau, ja, und das bezeichnet einfach eine partielle Ableitung, was genau diese Gleichungen sind. Also, danke für den Hinweis. Wie gesagt, ich sollte mir die Mathe-Podcasts anhören.
Genau, diese Mathe-Podcasts werden wahrscheinlich über diese Fallstricke nicht stolpern, weil sie da irgendwelche Tools haben, ne? Dass man irgendwie LaTeX-Formeln direkt in den Podcast-Feed einblendet oder so.
Oder die Hörer sind so gut darauf trainiert und Hörerinnen, dass sie die LaTeX-Sprache auch ausgesprochen verstehen. Aber ja, ich werde mir die anhören, dann weiß ich künftig auch, wie man darüber sprechen kann, ohne dass ich mir die Zunge abbreche.
Genau, oder mir die Ohren abfallen, das wäre auch nichts. Genau, dann gab es noch ein Feedback von Frank, was wir auf Mastodon bekommen haben. Unser Account ist da übrigens astro-geo@chaos.social, falls ihr uns da noch nicht folgt. Und Frank schreibt, in der ersten partiellen Differentialgleichung ging es um die Massenerhaltung. Genau genommen geht aber bei der Kernfusion etwas Masse verloren, in Anführungszeichen. Ist der Effekt so klein, dass er vernachlässigt werden kann, oder findet er doch Berücksichtigung? Da geht es wahrscheinlich um Kernfusion halt, ne? Da geht bei der Fusion, was geht da genau verloren?
Da wird Energie abgestrahlt und das ist letztendlich, wird der Energie freigesetzt und das ist letztendlich die Masse. Ne? Laut Einstein E ist gleich mc Quadrat, weil ein Heliumkern ist leichter als die einzelnen Wasserstoffatome, aus denen er sich zusammensetzt. Und danke für das Feedback, Frank. Der Effekt findet natürlich Berücksichtigung, ansonsten stimmt das ja alles nicht. Aber in dieser speziellen Gleichung der Massenerhaltung eben nur indirekt, nämlich über die Dichte, die da auch irgendwo drin steht. Und die Dichte wiederum kommt aus einer anderen Gleichung, nämlich bei der für die Energiefreisetzung des Sterns. Und da betrachtet man eben die Energiefreisetzung pro Masse in einer kugelförmigen Schale. Und diese Energiefreisetzung ist wiederum von der Dichte und der Temperatur abhängig. So, und betrachtet wird dabei die Energiefreisetzung aufgrund der Kernfusionsprozesse, das ist eben diese Gleichung. Und dann gibt es den Energieverlust aufgrund der Neutrinos, die dabei entstehen, und letztendlich auch aufgrund des Massenverlusts der Kernfusion, da wird ja Energie freigesetzt. Und das ist, wie ich schon gesagt hatte, Einsteins Massenäquivalenzprinzip, Energie-Masse-Äquivalenz, E ist gleich mc Quadrat. Und dann kann man die Gleichung natürlich auch umformulieren, dass es ein bisschen deutlicher würde, aber man schaut sich in der Energiefreisetzung eben an, was letztendlich einem Massenverlust entspricht. Und anhand meiner etwas, diesem Konvolut merkt man schon, diese ganzen Gleichungen hängen alle irgendwie voneinander ab. Und das ist genau der Grund, warum man eben auch die Sternstruktur, später auch die Sternevolution, eben nur numerisch mit Computern lösen kann, weil das kriegst du eben händisch nicht mehr hin oder analytisch. Genau.
Aber das heißt, Franks Frage beantwortend, also der Massenverlust steckt drin in der Verknüpfung dieser vier Gleichungen letztlich.
Absolut. Ja. Absolut und explizit der Massenverlust eben eigentlich in dem, was in den Gleichungen Energietransport ist oder Energiefreisetzung. Und letztendlich ist Energiefreisetzung nichts anderes als Massenverlust.
Okay.
Genau.
Ja.
Dann habe ich bin immer noch nicht fertig. Es gab schon Feedback. Ich habe nämlich auch eine Mail bekommen, und zwar von Achim Weiß. Das ist der Forscher, den ich zusammen mit seiner Vorgängerin auf diesem Posten, Amy Meyer, zu diesem Sternencode befragt habe, von dem ich dir erzählt habe. Und ich habe in der Folge ja gesagt, dass es nur eine Sekunde dauert, um diesen Code und damit einen Stern zu berechnen, und habe dann erzählt, dass man den auch auf einem Smartphone rechnen kann. Und das hat Achim Weiß, war so nicht ganz richtig. Also er schreibt, was ich meinte war, dass das Programm von seinen Speicheranforderungen in ein Smartphone passt und da auch vermutlich laufen könnte. Allerdings braucht ein Modell im Schnitt eine Sekunde auf einem modernen Intel AMD-Cluster. Eine Entwicklung besteht aber aus vielen Modellen, also die zeitliche Abfolge, ne, wenn du die Evolution berechnest. Und für die Sonne sind das vielleicht 1000. Ja, die Sonne ist eigentlich recht einfach. Und für einen Stern, den man länger verfolgt, durch mehrere Brennphasen, auch mal 100.000. Und er schreibt weiter, wie lange das auf einem Smartphone dauern würde, weiß ich nicht. Ich habe es nicht probiert. Es klang jetzt auch nicht so, als ob er es für uns austesten würde, was ich tragisch finde, aber verstehen kann. Und vielen, vielen lieben Dank an Achim Weiß für den Hinweis. So, und damit war es das aber mit dem Feedback, versprochen.
Ja, sehr schön. Genau, also dieses Computational Physics, ne, das ist ja auch irgendwie so ein ganz eigener Bereich. Ich finde das fällt manchmal auch ein bisschen runter, so diese methodische, wie sagt man, handwerklicheren Teile der Disziplin, ne? Das gibt es ja auch überall, aber ja, eigentlich auch ganz interessant, diese Gedankenspiele.
Eigentlich finde ich es nicht so gut, dass das natürlich auch immer wieder untergeht, also keiner wird, du kriegst immer nur quasi den Fame, wenn du was entdeckt hast tatsächlich, was ja klar ist, weil theoretisch kannst du viel vorhersagen, aber gerade diese Modelle in der Astrophysik sagen den Astronominnen und Astronomen, die sich mit Beobachtungen beschäftigen, oft erst, wo sie eigentlich suchen sollen. Wenn man dann nichts findet, dann kann man das Modell verfeinern, aber oft findet man dann eben auch tatsächlich was. Unter anderem kommt das auch heute in der Geschichte vor, die ich dir erzählen werde.
Kann ich verraten?
Und von daher, nein, überhaupt nicht. Und von daher finde ich das eigentlich sehr wichtig, diese Modelle. Die sind mit das Fundament der Forschung. Also
Ja, das ist doch die perfekte Überleitung jetzt, oder?
Ja, absolut.
Ich würde nämlich sagen, dann darfst du mir gleich verraten, worum es heute geht, denn heute sind wir bei der 65. Ausgabe von AstroGeo angelangt. Und das heißt, du darfst mir erzählen, was du mir heute erzählen möchtest.
Und was ich dir erzählen möchte, habe ich in Gedichtform poetisch verpackt, lieber Karl. Und lasse damit offiziell oder inoffiziell die Tradition der Science-Haikus wieder auferstehen, die ich in einem früheren Audible-Podcast gemacht hatte mit meiner Kollegin Martina Preiner.
Sehr schön.
Da hatten wir immer am Ende der Folge ein kurzes Science-Haiku. Also Haiku, kurze Gedichte, 3 Zeilen, 5 Silben, 7 Silben, 5 Silben, wenn man das sehr traditionell macht. Klingt auf Japanisch natürlich wahrscheinlich alles schöner, aber das kann ich nicht. Und außerdem bekommst du es am Anfang der Folge als Teaser. Also, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Um was geht's heute? Fast immer zu zweit, doch nicht immer gleich. Einer explodiert und dann?
Also, ich würde sagen, das ist wieder irgendwas mit Sternen.
Ja, du hast recht. Das ist irgendwas mit Sternen. Ich finde Sterne großartig. Und für diese Folge habe ich mich mit Selma de Mink unterhalten. Die ist Direktorin am Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching. Und wenn du dir jetzt denkst, da war die Franzi doch in der letzten Folge schon, dann ist das richtig. Aber wie gesagt, ich mag Sterne. Und vor allem mag ich die Sterne, die auch Selma de Mink in ihrer Forschung betrachtet.
I was in a very privileged position that my parents both have an education in physics. Also my mother, which was quite unusual at the time. And she always had an interest in astronomy. So she's not an astronomer, but she had books at home about stars and anything to do with astronomy. And particularly, she had a book on how stars live their lives, the evolution of stars. And in that book, there was a small diagram, and it was showing little circles for what kind of stars there are. And there were all these names that I found fascinating, a red giant, a white dwarf, a blue giant, and so these names were already fascinating for me as a kid. And so it took a long time between then that I actually became an astronomer, but I actually work on this for a living right now.
Das ist Selma de Mink, und Selma de Mink hat erzählt, dass sie in der privilegierten Position war, schon als Kind, dass ihre Eltern eben beide einen Hintergrund in Physik hatten. Und ihre Mutter hatte ein Interesse an Astronomie, obwohl sie selber keine Astronomin war. Und es gab eben all diese Bücher, die sich Selma de Mink angeschaut hat und wahrscheinlich auch gelesen hat dann als Kind. Und in einem Buch gab es eben ein kleines Diagramm, und es hat kleine Kreise angezeigt, für welche Art von Sternen es eigentlich gibt. Und da waren eben all diese Namen, die sie faszinierend fand. Es gab die roten Riesen, weiße Zwerge und blaue Riesen. Und danach hat es noch eine Weile gedauert, bis sie selber Astronomin geworden ist. Aber das ist jetzt tatsächlich ihr Job, und sie ist Astronomin. Und um genauer zu sein, interessiert sich Selma de Mink vor allen Dingen für die blauen Riesen. Die hat sie ja eben schon genannt. Ich finde trotzdem, es klingt wie ein Waschmittel, aber ein bisschen. Aber keine Sorge, in Wirklichkeit handelt es sich bei den blauen Riesen um richtig große Sterne.
So the stars I'm thinking about are at least 10 times more massive, and it goes up to maybe 200 or 300 times as more massive, but they're much brighter. So the sun is a certain brightness, and the stars I talk about are 1,000 to 1,000,000 times brighter than the sun. We separate massive stars from not massive stars because massive stars have very exciting lives. They're much brighter. That means they burn through their fuel much faster, and so their life is much shorter. They only, between quotes, only live a few million years.
Es ist sehr schön. Ich finde es lustig, dass wir als Menschen dann doch immer Dinge irgendwie vermenschlichen müssen. Ne? Very exciting lives.
Ja. Ich habe mir auch überlegt, ich würde, ja, weiß ich nicht, das hat sich ja im Deutschen auch schon so eingeschlichen, dass man sagt, ein Stern lebt, ein Stern stirbt.
Sternenleichen.
Ja, ich versuche das immer irgendwie zu umschiffen, dass ich sage, am Ende seiner Entwicklung passiert das und das mit dem Stern, und dann, Ja, aber was Selma de Mink im Grunde genommen erzählt hat, ist, dass die Sterne, mit denen sie sich beschäftigt, diese blauen Riesen eben, die sind mindestens 10-mal so massereich wie unsere Sonne. Und das geht tatsächlich bis zu 300 Sonnenmassen, können diese blauen Riesen groß sein. Deshalb sind sie auch so viel heller. Und sie sind bis zu 1000 bis 1 Million Mal heller als die Sonne. Und das ist auch wichtig, dass man diese Unterscheidung zwischen diesen massereichen und den nicht so massereichen Sternen macht, weil eben massereiche Sterne sehr aufregende Leben oder eine sehr aufregende Entwicklung haben. Eine sehr spannende Entwicklung, weil sie eben so viel heller sind, heißt das auch, dass sie tatsächlich ihren Wasserstoffvorrat sehr viel schneller verbrennen als jetzt kleinere Sterne wie die Sonne. Und deshalb sind diese Sterne schon nach ein paar Millionen Jahren quasi fertig, haben ihren ganzen Brennstoff verbrannt. Während hingegen die Sonne braucht ungefähr 10 Milliarden Jahre. Und von roten Zwergen weiß man, dass es rote Zwerge gibt. Die sind schon fast so alt wie das Universum selber und sind immer noch nicht fertig. Allgemein kann man sich merken, je massereicher ein Stern ist, desto kürzer ist seine Entwicklung. Ich sage jetzt Entwicklung und nicht Leben. Da war das so kürzer, ist seine Spanne, seine Zeit, die ihm im Universum zugewiesen ist. So. Und was passiert, wenn so ein massereicher Stern, so ein blauer Riese mit dem Wasserstoffverbrennen im Kern fertig ist? Dann ist im Kern erstmal sehr viel Helium und dann fängt er an, immer schwerere Elemente herzustellen, indem er eben das Helium zu schweren Elementen fusioniert, dann kommt sehr schnell der Kohlenstoff und dann geht es weiter.
Carbon is what we are made of, we're carbon-based life forms, but they can also fuse it to oxygen and neon magnesium and iron and many other elements later on. And that is, suns cannot do that, but these massive stars can. But that's deep inside, that's not really helpful. What's most exciting is that they explode at the end of their life, and that's the moment that part of these elements are thrown into the universe, and that's when they become available into the clouds, where they can form new stars and new planets who maybe host life, carbon-based life forms or other based life forms that I don't know. But I think maybe the most fascinating thing about massive stars is, even if you take a breath right now, that the oxygen that you're breathing in was made in a dying massive star someday.
Also atme mal ein, Karl.
Ich habe gerade gedacht, also es gibt ja diesen Spruch, wir sind Kinder der Sterne, ne? Weil unsere Materie aus den Sternen ausgebrütet ist, aber eigentlich sind wir Kinder der blauen Riesensterne, oder? Das ist das, was sie sagt.
Ja, oder du kannst es richtig dramatisch formulieren, Kinder der Sternenleichen. Der Witz war, also Selma de Mink hat gesagt, dass diese blauen Riesen eben am Ende ihrer Entwicklung nicht nur Kohlenstoff machen, und wir sind ja Lebewesen, die auf Kohlenstoff basieren, irgendwoher musste der ja herkommen, aber diese Sterne, diese blauen Riesen können auch Sauerstoff machen, Magnesium, und das geht bis hoch zu Eisen und Nickel. Das sind die schwersten Elemente, die massereichsten Elemente, die man noch mit Fusion herstellen kann. Und unsere Sonne kann das nicht. Ich glaube, bei der Sonne ist tatsächlich nach Kohlenstoff Schluss. Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, nach Kohlenstoff ist Schluss. Allerhöchstens noch Sauerstoff. Aber ja, aber das findet im Inneren des Sterns statt. Also nicht außen. Und dann ist ja die Frage, wie kriegst du jetzt diesen ganzen Kram wieder raus? Und das ist eben das, ich sag mal, das Gute an diesen blauen Riesen, dass sie am Ende ihrer Entwicklung explodieren und damit diese Elemente in ihrer Galaxie, im Universum verteilen. Und dann verteilen sich diese Elemente in Gas- und Molekülwolken. Und aus diesen Gas- und Molekülwolken können wiederum neue Sterne und gegebenenfalls dann auch Planeten entstehen, die eben dann kohlenstoffbasiertes Leben haben können, so wie wir es sind. Und das ist wahrscheinlich das Aufregendste oder das Faszinierendste an der ganzen Geschichte, dass eben massereiche Sterne, wenn man eben auch nur einatmet, der Sauerstoff, den wir einatmen, irgendwo irgendwann von einem massereichen Stern produziert worden ist. Genau. Und deshalb haben Forscherinnen und Forscher auch so ein großes Interesse an diesen blauen Riesen. Und das ist, obwohl sie verglichen mit den anderen Sternen super selten sind. Also je nachdem bis zu 1000-mal selten als andere Sterne. Es gibt wirklich nicht viel. Und genauso wie bei der Entwicklungs- oder Lebensspanne gilt, je größer der Stern, desto kürzer die Lebensspanne gilt, je größer der Stern, desto seltener ist er. Und deshalb ist unser Universum voll von irgendwelchen popeligen roten Zwergen. Das ist jetzt beleidigend gegenüber roten Zwergen, aber ja, die sind halt klein und zahlreich, aber blaue Riesen sind selten. Und dann sind sie natürlich auch noch seltener durch die Tatsache, dass sie eben nur ein paar Millionen Jahre da sind, also sind sie auch schon schneller weg. So, aber falls du dir jetzt denkst oder unsere Hörerinnen und Hörer sich jetzt denken, aber wo sehe ich denn dann so einen blauen Riesen?
Franzi, wo sieht man die denn?
Ja, ist gar nicht so schwer. In unserer Milchstraße gibt es durchaus noch ein paar davon. Und könntest du dir denken, in welchem Sternbild man besonders viele sieht oder wann warst du das letzte Mal draußen, hast du den Nachthimmel geguckt?
Na, die Frage ist, wann ich das letzte Mal, also ich versuche seit Wochen diesen Kometen-ZTF zu sehen, aber es ist einfach immer bedeckt.
Ja, sag mir auch.
Sternbild. Vielleicht in einer Region, in der Sterne gerade am Entstehen sind und da fällt mir eigentlich gerade nur der Orionnebel aus dem Kopf ein.
Bingo! Got it in one. Also, das Sternbild Orion. Ihr müsst dafür noch nicht mal, oder du musst dafür noch nicht mal in den Orionnebel gucken. Das gesamte Sternbild Orion ist der, heißt auch der Jäger, ist ein typisches Wintersternbild. Also jetzt, wo wir diese Folge aufnehmen, haben wir Anfang Februar. Da kann man ihn noch gut sehen, wenn es eben nicht bedeckt ist. Und das typische Wintersternbild heißt, dass es im Winter gut zu sehen ist, weil es da zu opportunen Uhrzeiten am Nachthimmel so hoch steht, dass man es leicht sehen kann. Übrigens auch in sehr lichtverschmutzten Gegenden. Ich wohne ja in München. Sogar da kann ich die Hauptteile von Orion gut sehen, weil es ein sehr helles Sternbild ist. Und Orion ist voller blauer Riesen. Also da ist der rechte Schulterstern, das ist Bellatrix. Es ist ein blauer Riese. Die drei Gürtelsterne heißen Alnitak, Alnilam und Mintaka. Das sind auch blaue Riesen. Und der rechte Fuß, Rigel, ist auch ein blauer Riese. Und der linke Fuß, Saif, ist auch ein blauer Riese. Und wenn du dir die anschaust, und wie gesagt, eigentlich sind sie kaum zu übersehen, weil sie so hell sind, dann fällt auch auf, dass die jetzt nicht angesichts ihres Namens, also die sind jetzt nicht himmelblau, ne? Aber die sind schon eher weiß-bläulich. Das sieht man auch mit bloßem Auge gut. Genau, wer sich jetzt denkt, irgendwie, was ist mit der linken Schulter von Orion? Was ist mit Betelgeuse oder Betageuze? Der schaut gar nicht bläulich aus, dann ist es richtig. Betageuze oder Betelgeuse erscheint eher rötlich und das liegt daran, dass auch Betageuze mal ein blauer Riese war, aber schon allen Wasserstoff in seinem Inneren zu Helium verbrannt hat und sich aufgebläht hat und deshalb ist er jetzt ein roter Überriese.
Okay, aber der gehört trotzdem zur Familie letztlich. Er ist bloß schon
genau,
ein bisschen weiter.
Also, ja, okay. Also in Nerdspeak würde man sagen, er hat sich von der Hauptreihe, vom HR-Diagramm hat er sich wegbewegt und gehört jetzt zu den roten Überriesen, aber er war mal ein blauer Riese. Inzwischen hat er den 800-fachen Durchmesser der Sonne und das Volumen der Sonne passt eine halbe Milliarde Mal in Betelgeuse rein. Also es ist aufgebläht.
Ich versuche mir das gerade vorzustellen, aber aufgebläht passt. Ja, ja durchaus ja, aufgebläht. Stark.
Ja. Also wie gesagt, Orion voller blauer Riesen, was man nicht sieht und was auch so nicht beobachtet werden kann, ist das Forschende davon ausgehen, dass es bei blauen Riesen sehr starke Sternenwinde gibt auf der Oberfläche. Im Vergleich dazu ist unsere Sonne dann eher zahm. Sie haben sehr starke Magnetfelder oder sie können sehr starke Magnetfelder haben und manche von ihnen müssten oder rotieren sehr schnell. Das kann man teilweise auch messen. Also wenn du dir vorstellst, die Sonne dreht sich ja auch um sich selbst, also rotiert und dafür braucht sie ungefähr einen Monat, einen Erdenmonat. Und so ein blauer Riese kann das in 1 bis 2 Tagen schaffen. Und das meint auch Selma de Mink, wenn sie sagt, die haben aufregende Entwicklungen oder aufregende Leben. Es passiert eine Menge in kosmisch gesehen sehr kurzer Zeit. Und weil ich dich in der letzten Geschichte schon so mit dem Energietransport taktiert habe, lieber Karl, wir erinnern uns, es gibt Konvektion, es gibt Strahlung, es gibt Wärmeleitung, wobei das für Sterne nicht so wichtig ist, habe ich Selma de Mink extra für dich gefragt, wie es denn in blauen Riesen ausschaut.
Dankeschön.
Bitte.
The stars are hot, so the energy needs to come out, and that can come out in two ways. Either it is the diffusion of photons, or radiation we call it, or if there's too many photons, it starts to heat and it starts to boil, and that's convection. And so for the sun, you can even look this up online, there's very nice movies of the surface of the sun and you see it boiling. And so for the sun, the outside is convective, and what you cannot see in these images, but we know this from modeling and from measurements, that the inside is radiative. And for massive stars, it's the other way around. At least when they're young, the inside is boiling and convective and the outside is radiative. And the reason is they're so heavy and so luminous that they they produce their energy at such a intense rate that just radiation is not enough. It starts to boil because there's too many photons and they want to come out at once. And it starts to heat and then blobs of gases start to move up and down.
Also Selma de Mink hat gesagt, dass es bei blauen Riesen, bei sehr massereichen Sternen, findet der Energietransport genau umgekehrt zu unserer Sonne statt. Also in unserer Sonne ist der Energietransport im Inneren von Strahlung dominiert. Und außen durch Konvektion, und das sieht man auch in zum Beispiel Filmen oder auch in Bildern der Sonne, da sieht man ja fast, dass es so richtig kocht und blubbert an der Oberfläche. Und bei massereichen Sternen ist es genau umgekehrt. Da findet die Konvektion, also der Energietransport findet im Inneren hauptsächlich durch Konvektion statt und außen eben durch Strahlung. Und der Grund dafür ist, dass eben blaue Riesen so massereich sind und so hell sind, dass sie so viel Energie produzieren, dass das allein durch Strahlungsprozesse ist, diese ganze Energie nicht wegzukriegen. Und deshalb fängt es quasi an zu kochen, weil es so viel Licht gibt, so viel Energie und diese ganzen da produzierten Photonen, Lichtteilchen wollen alle auf einmal nach außen. Und deshalb kriegst du auf einmal diese Gasblobs, die sich dann nach oben und nach unten bewegen im Stern.
Konvektionsströme.
Konvektionsströme, genau. Also, nochmal kurz zusammengefasst, wenn du dir denkst, blaue Riesen, also sie sind A, riesig, sie sind super hell, sie sind kurzlebig, sie haben einen anderen Energietransport und sie machen uns alle schweren Elemente bis hin zu Nickel und Eisen, als ob das nicht alles schon spektakulär genug wäre. Ist natürlich auch immer noch die Tatsache, dass sie am Ende ihrer Entwicklung erstmal als Supernova explodieren und ja, Supernova sind ja immer eine feine Sache, denke ich. Also,
die explodieren als Supernova. Also Supernova heißt eine besonders starke Explosion. Was genau zeichnet eine Supernova eigentlich aus? Ich wusste das mal.
Eine Supernova, kurz zur Namensklärung, eine Supernova kommt davon, dass es, Nova heißt ja einfach nur neuer Stern. Und super heißt halt, dass es super hell, also viel heller als nur eine Nova ist. Das ist eine historische Bezeichnung. Eine Supernova bezeichnet heute eine Sternexplosion. Das ist, wo es wirklich eigentlich den Stern zerfetzt, eben wo er so explodiert, dass er eben seine ganzen Hüllen bis auf den Kern alles durch die Galaxie verteilt. Und es gibt mehrere Typen von Supernova. Wenn wir uns jetzt einen einzelnen blauen Riesen angucken, dann liegt es daran, dass wenn wirklich alle Kernfusionsprozesse im Inneren zum Erliegen kommen, also wenn er Eisen und Nickel hergestellt hat im Kern, dann kann er nicht mehr fusionieren. Und dann kann die Fusionsprozesse, die ja Energie nach außen transportieren und der Stern somit quasi dem Druck unter der eigenen Schwerkraft standhält, diese Kraft nach außen ist dann nicht mehr da, sondern das ganze Ding implodiert, erstmal so fällt, stürzt nach innen, prallt dann auf den sehr harten Kern natürlich, bounce davon ab und geht damit komplett hoch. Das ist die vereinfachte. Und das ist eine Supernova. Es ist erstmal, das ist eine Kernkollaps-Supernova, sowas nennt man, aber das ist quasi, wo der gesamte Stern einfach macht. Mhm. Beziehungsweise nicht, weil es ist ja ein Vakuum. Ich würde von außen nichts hören.
Naja, außer du steckst drin, ne? Dann vielleicht schon, da ist ja dann ein Medium da. Aber gut.
Stelle ich mir eher ungemütlich vor. Aber wie gesagt, blaue Riesen sind super. Auch Betelgeuse, von dem ich vorhin erzählt habe, der schon roter Überriese ist, ist vor allen Dingen auch dafür bekannt, dass er eines Tages mal als Supernova explodieren wird. Und ich immer noch hoffe, dass es zu meinen Lebzeiten geschieht, obwohl das sehr unwahrscheinlich ist, weil, wie gesagt, da warte ich ja drauf, auf eine galaktische Supernova.
Da warten wir alle drauf, ja. Das ist ja auch, vor ein, zwei Jahren war das ja auch mal groß in den Medien, ne, ob Betelgeuse jetzt gerade so plötzlich so schwach wird, weil der ja irgendwie, keine Ahnung, 20-30% seiner Leuchtkraft verloren hat. Aber das war offenbar irgendwie nur was Temporäres.
Das war nur was Temporäres und außerdem hat auch ein Forscher zu mir damals gesagt, ein Astronom, das ist ja vollkommen Quatsch, warum würde ein Stern dunkler werden, bevor er tatsächlich so hell wird für kurze Zeit wie seine gesamte Galaxie. Also es ist vollkommener, es war einfach nur Blödsinn. Aber ich meine, gut, Betelgeuse hat irgendwas Schönes gemacht. Ich durfte sehr viele Artikel über warum jetzt Betelgeuse nicht als Supernova explodiert, schreiben. Ich war glücklich, aber
Genau, die Wissenschaftsjournalisten, die alles zurechtrücken müssen, freuen sich trotzdem, weil sie haben dann wenigstens was zu tun.
Ich kann sehr bekloppte Titel mir ausdenken, ob die dann durch die Abnahme kommen, ist die andere Frage meistens nicht. Aber ich habe es zumindest versucht zu unterhalten und zu, ja.
Beetlejuice macht eine schwierige Phase seines Lebens durch.
Seiner Entwicklung bitte.
Entschuldigung, ja.
Aber soweit, so gut. Was blaue Riesen angeht, wäre das ja jetzt geklärt. Also zurück zu selber den Mink. Sie wird eben Astronomin. Sie beschäftigt sich mit diesen blauen Riesen und ihr Schwerpunkt ist auch Theorie. Und sie forscht den blauen Riesen. Sie überlegt ein bisschen mehr und guckt sich zusammen, vor allen Dingen mit einem beobachtenden Astronomen, die Daten an. Bis sie im Jahr 2012 mit ihrem Kollegen und ihren Kolleginnen einen Forschungsartikel veröffentlicht, in dem sie als Zweitautorin gelistet ist, wo sie sich eben für den Theorieteil erkenntlich zeigt. Und der Titel heißt Binary Interaction Dominates the Evolution of Massive Stars, erschienen in Science, werde ich auch verlinken. In den Podcast Notes und was darin geschrieben steht, erzählt sie am besten selbst.
People knew binaries are pretty common. But we still ignored it because it's easier to think about single stars. And so this paper really showed you cannot ignore it. And they're not only in binaries, but they will also really change each other's lives. And it's the majority of massive stars doing that. And you could have got that from earlier data, but it was not really on people's radar. So this data really, it's really in your face. Here are the binaries, deal with it.
Also was Selma de Mink im Grunde genommen sagt, ist, dass die ganze Sache mit den blauen Riesen, die ich dir eben erzählt habe, die ist ein bisschen komplizierter, als man denkt. Weil auch schon vor diesem Artikel wussten Forscherinnen und Forscher irgendwie, dass Doppelsysteme, also Doppelsternsysteme, dass die häufig sind. Aber man hat es irgendwie trotzdem ignoriert, weil es halt einfacher ist, über einzelne Sterne nachzudenken. Das habe ich dir auch in der letzten Geschichte erzählt. Dieser Sternencode war nur für einzelne Sterne. Und auch wenn ich an meine Unitage zurückdenke, haben wir die Evolution von einzelnen Sternen gelernt. Und Doppelsternsysteme waren halt okay. Was ist ein Doppelsternsystem? Erstmal kurz, das ist ein System, wo zwei Sterne um ihren gemeinsamen Massenpunkt drumherum kreisen. Also es sind halt einfach zwei. Und dieser Fachartikel von Selma de Mink und ihren Kolleginnen und Kollegen hat eben gezeigt, dass man das nicht ignorieren kann, dass die meisten Sterne und vor allen Dingen die allermeisten blauen Riesen sich in Doppelsystemen befinden, weil die hängen eben nicht nur getrennt gemeinsam in diesem Doppelsystem ab, aber sie beeinflussen gegenseitig ihre Entwicklung. Und das ist tatsächlich der Normalfall, dass massereiche Sterne sich in ihrer Entwicklung beeinflussen. Und sie sagt auch, das hätte man auch schon aus früheren Daten rauslesen können, aber es war halt einfach nicht so auf dem Schirm. Und dass es jetzt eben meistens Doppelsysteme sind und dass man sich jetzt darüber wirklich Gedanken machen muss.
Lass mich raten, 4 Differentialgleichungen reichen dafür nicht aus.
Tatsächlich, ich habe sie nur ein bisschen zu Sternencodes gefragt. Es ist bis heute nicht möglich, so ein Doppelsystem mit einer beeinflussenden Entwicklung, das kannst du bis heute nicht in 3D rechnen. Also du kannst es in 1D rechnen, mehr oder weniger, 2D ist glaube ich auch, aber was du dann machst bei so Doppelsystemen ist, dass du dann echt nur von dem Stern die Teile anguckst, die dich interessieren, also die Rückseite nicht, weil es ist bis heute nicht möglich, das in 3D komplett zu rechnen. Mhm. Also ja, ich weiß nicht, ob diese 4 Differential, ich würde auch, da kommt dann noch ein bisschen andere Physik mit rein. Und dann wird es auf einmal heftig. Vielleicht auch das ein Grund, warum die Leute gesagt haben, darüber machen wir uns keine Gedanken. Wir nehmen einen Einzelstern an, genauso wie der sphärische Truthahn, den ich immer gerechnet habe im Studium, oder die reibungslosen Oberflächen. Aber um das Ganze deutlich zu machen, wie häufig Doppelsterne eigentlich sind, gucken wir uns doch nochmal das Sternbild Orion an, das aus lauter blauen Riesen besteht. Da habe ich herausgefunden, also was man auch weiß überhaupt, dass Rigel, der rechte Fuß, das ist ein Mehrfachsternsystem. Alnitak, der linke der drei Gürtelsterne, der hat 2 Begleitsterne, die übrigens auch blaue Riesen sind, also schon ein Dreifachsystem. Mintaka ist der rechte Gürtelstern, der ist auch ein Mehrfachsystem mit mindestens 2 Begleitern. Und tatsächlich ist es, ich finde es ein bisschen kurios, dass es teilweise recht lange gedauert hat, bis man diese Begleiter überhaupt entdeckt hat. Weil die Hauptsterne quasi, die leuchten so hell, dass sie die anderen einfach überstrahlen und dann brauchst du dann schon sehr gute Teleskope, um das überhaupt zu erkennen. Aber es heißt halt auch, nur weil wir das nicht mit dem bloßen Auge sehen, heißt das nicht, dass diese Riesen keine Doppelsysteme sind. Vielleicht auch das ein Grund für den Bias, ne? Wenn du hoch an den Himmel guckst, du siehst halt lauter einzelne Sterne. Also das ist jetzt nicht so, du kannst es nicht mit dem Auge auflösen und auch mit kleineren Teleskopen ist da oft kein Blumentopf zu holen.
Hängt ja auch davon ab, wie groß die Begleiter dann sind, ne? Und wahrscheinlich eben. Ist es auch, also ist es in der Entstehung von Sternen, da gibt es ja irgendwie so eine Gaswolke am Anfang, auch gar nicht so wahrscheinlich, dass jetzt mehrere so riesengroße, megahelle Dinge nebeneinander entstehen, oder? Würde ich jetzt ganz naiv vermuten.
Das weiß ich eben nicht. Ich meine, das ist ja das, was das Paper schon aussagt, ist, dass die allermeisten roten Riesen eben einen Begleitstern haben. Und ist es nicht so selten, dass es dann eben auch ein blauer Riese ist.
Okay.
Also was es eigentlich aussagt, ist, dass die meisten blauen Riesen aufgrund welcher Gründe auch immer tatsächlich mindestens im Doppelpack entstehen.
Mhm.
Aber warum das so ist, dazu habe ich tatsächlich nicht gefragt, weil dann hast du auf einmal nicht mehr Simulationen von fertigen Sternen, sondern Simulationen von irgendwelchen Molekülwolken.
Das ist ein eigenes Thema, ja.
Und dann geht es um Gase und Turbo, ganz, ganz furchtbar. Vielleicht eine andere Folge. So, aber wie beeinflussen sich jetzt diese konkret Butter bei die Fische, wie beeinflussen sich denn diese Sterne gegenseitig? Ist ja, ne, ich meine, die umkreisen sich halt einander um ihren gemeinsamen Massenschwerpunkt. Dazu gibt es eine Visualisierung, die mir auch Selma de Mink gezeigt hat, die verlinke ich auch in dieser Folge. Ohne es euch zu zeigen oder ohne es dir zu zeigen, kann ich sagen, dass es interessant wird, vor allem am Ende der Entwicklung. Also, wenn sich, wie in meinem Haiku so kunstreich angekündigt, einer der beiden Sterne dann mal fertig ist mit dem Wasserstoff verbrennen.
What happened after a while is that one of these stars is burning hydrogen into helium, but it's swelling up at the time and getting bigger and bigger. And way before it's a red giant, it's already getting so big that the outer layers of that star get closer and closer to the other star. And the closer you get to the other star, at some point the gravity of the other star is more important than of the star this material was sitting on. And so if you expand beyond a certain point, we call it the Lagrange point, if you are beyond that point, material wants to fall towards the other star.
Also was passiert, ist, dass eben der Stern anfängt, sein Wasserstoffverbrennen ist fertig und dann der Stern fängt an, sich aufzublähen und wird größer und größer. Aber bevor er schon so ein roter Riese geworden ist, wie es jetzt Betelgeuse inzwischen ist, ist der Stern dann schon so groß, dass seine äußeren Hüllen, kommen natürlich seinen Begleitstern, dem anderen Stern, immer näher, bis zu einem Punkt, wo der andere Stern, der noch nicht mit seinem Wasserstoffverbrennen fertig ist, sondern einfach nur fröhlich auf der Hauptreihe vor sich rumdümpelt, der fängt an, von diesem Stern Material abzuziehen.
So what has happened now is that this star has lost all its hydrogen and we're left with only the helium, a tiny bit of hydrogen, but it's not enough anymore for this star to be big enough to transfer mass. And so what is left is now starting to contract and becomes a very small hot star. You can see it here. So I told you as a kid I saw this diagram with the red giants and the white dwarfs. This one is not even in there. This we would, you may call it a subdwarf. This is a helium star. So it's somewhere between the white dwarfs and the normal stars.
Was dann eben passiert, wie gesagt, der andere Stern, der Hauptreihenstern, saugt eben Material ab und saugt und saugt und saugt oder ja, es fließt halt auf den Stern und dann ist, was dann passiert ist, dass dann irgendwann der ursprüngliche Stern, der sich aufgebläht hatte, hat seinen ganzen Wasserstoff in den äußeren Hüllen verloren. Er hat quasi nichts mehr zu geben. Dann gibt's nur noch das Helium außenrum. Aber der Stern ist dann tatsächlich nicht mehr groß genug, um noch weiter Masse zum anderen Stern zu transferieren, abzugeben. Und dann hast du quasi ein Überbleibsel, nenne ich es mal. Vorher hat er sich ja aufgebläht, dann hat er Materie abgegeben und jetzt fängt er an, sich zusammenzuziehen und wird ein sehr kleiner, sehr heißer Stern. Und dann hat selber die Minkwe eben erzählt, dass sie als Kind sah sie ja diese ganzen Diagramme, was für Sterntypen es gibt, eben rote Zwerge, weiße Zwerge, Hauptreihensterne, blaue Riesen etc. Und diese Art von Stern, der dann entsteht, dieses heiße, kompakte Etwas, das war damals auch nicht auf diesen Diagrammen drauf und ist auch inzwischen noch nicht. Das würde man nämlich ein Unterzwerg nennen. Das ist ein Heliumstern, und der sich von der Größe irgendwo zwischen weißen Zwergen und den normalen Sternen befindet. Und das ist jetzt das Beispiel, wo ich sage, Modelle sagen dann oft was voraus oder Theorien, nach denen man richtig suchen kann. Weil sag mal, der Mink und ihr Team, die haben als Theoretiker diesen Stern theoretisch vorhergesagt. Die haben gesagt, okay, das müsste passieren und das sollte daraus rauskommen. Aber diese Heliumsterne waren noch nie beobachtet worden, weil auch noch nie jemand nach ihnen gesucht hatte.
Und wahrscheinlich sind die auch nicht arg leuchtkräftig, ne? Also gerade verglichen neben so einem blauen
Riesen. Nee, tatsächlich, aber die sind, das ist der Witz, die strahlen, weil die so heiß sind, strahlen die einen großen Teil ihrer Strahlung im UV-Bereich aus. Und der UV-Bereich ist ja ein bisschen schwierig zu beobachten. Vom Erdboden klappt das gar nicht. Also brauchst du ein Weltraumteleskop für den UV. UV ist immer so ein bisschen frickelig. Und tatsächlich hat sie mir erzählt, es gibt Hinweise, dass es genau diese Sterne wirklich gibt. Eine Kollegin von ihr hat danach gesucht und wurde wohl auch fündig. Von daher, ja, also es gibt diese Sterne, die zuerst theoretisch vorhergesagt wurden aufgrund der Modelle. Also, juhu für die Theorie. Aber im Universum ist ja nichts für die Ewigkeit. Auch kein kleiner, heißer, kompakter Heliumstern, weil dieser Heliumstern, der ist immer noch so heiß, er strahlt im UV hauptsächlich sein Licht aus, dass er in seinem Inneren aus dem Helium weiter die schweren Elemente macht. Also er macht Sauerstoff, er macht Kohlenstoff. Aber auch da ist der Brennstoff irgendwann alle. Und dann bläht er sich noch ein bisschen auf. Und dann ist eben das berühmte Nicht-Kaboom, weil der Stern, dieser Heliumstern, explodiert als Supernova. Hurra! Damit hätten wir einen Stern schon mal mehr oder weniger aus diesem Doppelsternsystem entfernt. Was bleibt dann übrig von diesem explodierten Etwas? Also, das ist dann das, was von der Supernova übrig bleibt. Das ist nämlich je nach Masse entweder ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch. Ein Neutronenstern ist ein sehr kompaktes Gebilde, was hauptsächlich aus Neutronen besteht, sehr exotisch. Oder ein schwarzes Loch, das wir alles als das den beliebten Massenstaubsauger kennen. Kennst du noch irgendwelche anderen guten, total banane Bezeichnungen? Massenmonster lese
ganz
ich auch.
Ja, genau. Irgendwas mit Monster, ja, genau. Ja.
So, also dieser eine Stern ist fertig, am Ende seiner Entwicklung, wie ich immer sage, oder am Ende seines Lebens, wie man will. Aber der Stern ist ja nicht alleine. Da ist ja noch der Begleitstern. Den dürfen wir ja nicht außer Acht lassen. Der das ganze Material ursprünglich von ihm aufgesaugt hat.
Genau, der ist ein bisschen schwerer geworden jetzt.
Der ist ein bisschen schwerer geworden und ich hätte ja gedacht, dass so eine Supernova-Explosion direkt nebenan diesen Stern irgendwie beeindrucken würde, zerfetzen oder in meiner Naivität, aber anscheinend nicht. Also tatsächlich gehen Forscherinnen und Forscher davon aus, dass natürlich diese Stoßwelle, die trifft den Stern, aber der ist eigentlich ziemlich unbeeindruckt davon, also es passiert nicht so viel. Nun ist es aber so, dass die Explosion an sich, wenn man sich wieder diese Explosion betrachtet, ist da ja wahnsinnig viel Energie drinnen und so ein ich sag jetzt einfach mal, daraus entsteht ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch, der hält ja nicht richtig still. Also wie gesagt, wir gucken uns dieses Doppelsystem an, es explodiert erstmal in alle Richtungen, aber so eine Explosion verläuft selten wirklich symmetrisch, weil, wie gesagt, der Stern kann ja nicht alleine einfach in Ruhe als Supernova explodieren und dümpelt dann vor sich hin, sondern es ist eben dieser Begleitstern in diesem System da. Und deshalb gibt es da meistens eine, ich sag mal, Asymmetrie in der Explosion. Und deshalb fliegt der frisch gebackene Neutronenstern oder das frisch gebackene schwarze Loch meistens einfach raus aus diesem Doppelsystem.
Durch die Supernova?
Ja, also im Zuge der Supernova-Explosion kriegt es quasi einen Kick. Und dann, ne, und dann fliegt es einfach aus dem System raus. Ist nicht mehr gravitativ an den Stern gebunden.
Und der Impuls dieses Kicks, der kommt daher, dass das Abstoßen der äußeren Höhlen nicht symmetrisch passieren kann. Also wenn es symmetrisch passieren würde, dann wäre es ja sozusagen, dürfte kein Impuls entstehen. Aber,
also nicht so viel zumindest.
Aber genau. Das schwere Feld in dem System ist halt so asymmetrisch, dass er sich irgendwie zur Seite wegdrückt durch die Explosion.
Genau.
Ja, kann man sich vorstellen.
Und dann ist er weg. Also dann war es das mit meinem Doppelsystem. Aber daher kommt das dann wahrscheinlich auch, weil man irgendwelche, es war ja auch mal Es gab vor ein paar Monaten die Meldung, dass man irgendwie so ein einzelnes schwarzes Loch gefunden hatte in Stellaris. Und das kann durchaus sein, dass das halt durch sowas irgendwie rausgeschmissen worden ist. Auch zum Beispiel wie bei Betelgeuse. Sagen wir Betelgeuse. Das ist ja jetzt ein einzelner blauer Überriese oder ein einzelner roter Überriese. Aber man weiß ja, die meisten blauen Riesen kommen in Doppelsystemen vor. Wo ist denn der Begleitstern von Betelgeuse? Und es kann sein, dass er rausgeschmissen worden ist. Es kann aber allerdings auch sein, dass der Begleitstern nicht so groß war. Und in dem Fall, man weiß es nicht, aber es gäbe auch die Möglichkeit, dass Betelgeuse diesen Begleitstern einfach aufgenommen hat. Als er expandiert ist, hätte er dann den anderen Stern einfach verschluckt.
Ach so, das kann bei diesem Drall natürlich auch passieren, dass er den Kick in Richtung des anderen Sterns kriegt, oder wie?
Ja, aber ja gut, aber der andere Stern würde ja kein schwarzes Loch fressen. Also wir sprechen hier von zwei sehr massereichen Sternen. Ja. Ne? Bei Betelgeuse ist es dann wahrscheinlich eher so, entweder der andere Stern ist rausgeflogen schon vor langer Zeit oder es war tatsächlich ein kleinerer Begleitstern und Betelgeuse hat den sich einverleibt, als er einfach sich aufgebläht hat, weil der kleinere Stern wäre ja noch nicht fertig gewesen mit seinem Wasserstoffbrennen, weil er ja länger braucht.
Ja, stimmt.
Ne? So, also, aber man weiß es tatsächlich bei Betelgeuse nicht. Man weiß, dass Betelgeuse sehr schnell rotiert. Und das ist irgendwie komisch, weil er rotiert eigentlich zu schnell. Vielleicht liegt es daran, dass er einen anderen Stern verschluckt hat. Aber man weiß es tatsächlich nicht.
Aber du sagst, also es ist jetzt nicht so häufig, dass die alleine vorkommen, aber es ist auch möglich. Aber die Rotation spricht so ein bisschen dagegen, dass das ja schon
bei
immer ein Einzelgänger war.
Ja, aber es ist natürlich möglich, dass es mal alleine einen blauen Riesen gibt, aber eigentlich ist es sehr ungewöhnlich. Aber zurück zu unserem jetzt ehemaligen Doppelsystem, wo der eine Stern rausgeschmissen wurde. Das war's dann natürlich. Aber es gibt einen geringen Anteil, einen kleinen Anteil der Doppelsysteme, wo den Kick, den dieser Neutronenstern oder das schwarze Loch bekommt, der ist dann in die richtige Richtung. Also wenn du einander umkreist und der Kick geht in die richtige Richtung, dann kann man tatsächlich dann kann man die Sterne verlangsamen dann so ein bisschen und dann bleiben die zusammen. Das kommt halt drauf an. Aber wenn es quasi so läuft, dass auch mit dieser Impulserhaltung und dem ganzen Kram sich genau ausgeht, dann bleibt dieses System zusammen. Und dann wird es richtig aufregend spannend. Wie gesagt, blaue Riesen, exciting lives. weil dann ist der Stern, der vorher von dem jetzt schon explodierten etwas Masse abgesaugt hat, dann ist dieser Stern jetzt dran. Und der fängt dann nämlich an, Masse auf den Neutronenstern oder auf das schwarze Loch zu übertragen. Also ne, dann fängt der Neutronenstern oder das schwarze Loch eben an, Masse von dem immer noch Begleitstern abzusaugen. Und dann wird's richtig schön, weil das ist echt wie so eine Art Whirlpool. Gibt's auch sehr schöne Visualisierungen dazu, wo irgendwie so ein blauer Riese so länglich daherkommt und seine ganze Masse in Richtung von so einem schwarzen Loch wirbelt. Und dann passiert eben das, was dann meistens passiert. Dann wird das Doppelsystem immer heißer und heißer, weil das immer mehr Masse und auch Reibung und Akkretionsscheibe und Tü und Ta und jenes. Und dann strahlt in solchen Doppelsystemen nicht mehr sichtbare Strahlung aus, außer der Stern, von dem das Material abgesaugt wird, sondern das ist schon im Röntgenbereich. Und dann kriegt man was man einen Röntgen-Doppelstern nennt. Tada!
Tada.
Und dieser Röntgen-Doppelstern, die kennt man jetzt auch nicht, die kann man auch nicht mit bloßem Auge beobachten, aber das Paradebeispiel dafür ist Zyklus X1 im Sternbild Schwan. Es ist rund 7200 Lichtjahre von uns entfernt und Zyklus X1 ist genauso ein System. Es besteht aus einem Riesenstern, von dem Masse auf ein schwarzes Loch akkretiert wird, sagt man da. Und Cygnus X1 ist aber nicht dafür bekannt, dass es jetzt ein ehemaliges Doppelsternsystem aus blauen Riesen war, sondern Cygnus X1 ist tatsächlich dafür bekannt, dass es das allererste schwarze Loch war, was jemals in der Milchstraße nachgewiesen wurde und damit auch eigentlich überall anders. Das war in den 70er Jahren, und das gelang dadurch, dass man Beobachtungen durchgeführt hat, wo man gesehen hat, dieser sichtbare Stern, von dem Materie abgesaugt wird, den kann man ja beobachten. Und das fällt quasi räumlich mit der starken Röntgenquelle zusammen, die vom selben Punkt zu kommen scheint. Und dadurch hat man das allererste schwarze Loch nachgewiesen. Tada.
Spannend.
Ja, aber wie gesagt, Zyklus X1 war vor allen Dingen in den 1970ern spektakulär und neu und überhaupt das erste schwarze Loch. Inzwischen machen wir ja sogar Fotos von ihnen. stellt sich die Frage, warum forscht Selma de Mink immer noch an diesen Doppelsystemen?
I always worked on binaries and nobody really was interested. Not nobody, but it was not the big topic, but that was all astronomy was talking about. So people actually talked to me and asked me, why do you stellar evolution that was solved in the 70s? Why are you still working on this?
Also die Kolleginnen und Kollegen haben Selma de Mink gefragt, warum sie sich überhaupt noch mit Doppelsternen und Doppelsternsystemen beschäftigt, weil das ja auch Sternentwicklung ist. Das war ja in den 70er Jahren quasi schon erledigt. Ich habe dir ja von diesen Sternentwicklungscodes erzählt, die ja aus den 60ern und 70er Jahren stammen. Also warum beschäftigt man sich noch mit Doppelsternsystemen? Und genau, warum man sich heute mit Doppelsternsystemen noch beschäftigt und warum die wieder interessant sind und warum das einmal noch viel mehr Forschende interessiert, das erzähle ich dir in meiner nächsten Geschichte.
Sehr gut. Cliffhanger.
Cliffhanger, genau. Weil damit endet meine Folge für dich heute in einem kleinen oder vielleicht auch nicht so kleinen Cliffhanger, weil du eh schon weißt, um was es geht. Aber ich habe dir in dieser Folge erstmal von den blauen Riesen erzählt. Ich habe dir erzählt, wie sie sich entwickeln, inwiefern sie sich von anderen Sternen unterscheiden und vor allem, das ist das Wichtigste, dass es sie meistens im Doppel- oder Mehrfachpack gibt, wodurch dann spektakuläre Dinge passieren, wenn sie dann mal fertig mit dem Wasserstoffbrennen sind.
Super, sehr schön. Ich hab eine Frage, wann war dieses Science Paper von Selma de Mink, also in welcher Zeit?
2012.
Okay, das ist noch nicht lange her. Ja,
Nein, das war 2012 und wie gesagt, ich werde es auch in den Notes natürlich verlinken, genauso wie das Video, das sie mir gezeigt hat. Das ist ein Video für die PR von der ESO, denke ich. Das werde ich alles verlinken, da kann man sich das auch alles selbst angucken und natürlich auch.
Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, also ich habe heute mal nicht mitgeschrieben. Das heißt, wir machen mal ein Quiz und wir gucken mal, das wird schon laufen. Wir nehmen diese Folge auch sehr früh am Morgen auf. Also vielleicht bin ich noch ausgeschlafen, vielleicht aber auch gerade noch nicht. Mal schauen.
Wir finden es raus. Ja.
Dann ziehe ich mal für dich diesen schönen Wecker auf.
Sehr gut.
Und jetzt tickt das auch.
Und jetzt habe ich Fragen für dich. Frage Nummer 1. Was ist ein blauer Riese?
Ein blauer Riese ist ein sehr massereicher Stern, der gleichzeitig sehr heiß und sehr kurzlebig ist.
Genau. Perfekt. Frage Nummer 2. Wie viele Millionen passen in eine Milliarde?
1000.
Ja, sehr gut. Nein, die Frage war hauptsächlich... Die Frage war hauptsächlich dafür da, weil man sagt, blaue Riesen leben auf einer Zeitskala, oder leben, ne? Zeitskala von Millionen, die Sonne 10 Milliarden, was eigentlich. Mhm. Damit sind es, also die Sonne lebt ungefähr mindestens 1000 Mal länger als blaue Riesen.
Was daher schon echt verrückt ist, ja. Mhm.
Tatsächlich, kann man sich immer wieder vor Augen halten und staunen. Frage Nummer 3. Was war die große Erkenntnis über blaue Riesen, die erst in den letzten paar Jahren so richtig durchgesickert ist?
Dass die relativ häufig Begleiter haben, also Begleitsterne.
Genau. Mhm. Ja, kommen eigentlich immer in Doppelsystemen vor. Frage Nummer 4. Was passiert am Ende seiner Entwicklung mit einem blauen Riesen?
Kaboom, Supernova.
Genau. Frage Nummer 5. Vielleicht fies, vielleicht nicht. Nenne mir einen blauen Riesen, den wir mit bloßem Auge am Nachthimmel sehen können.
Okay, warte mal. Also es ist nicht Betelgeuse, weil der ist schon aufgebläht. Der war nun mal einer. Riegel.
Ja, genau.
Puh, die anderen habe ich mir nicht gemerkt. Also ich fand die Namen der Gürtelsterne, doch Mintaka war einer von denen, glaube ich. Ne?
Ja,
das war der
Mintaka,
dritte. Genau.
Al-Nitak.
Den kenne ich von Star Trek. Irgendwo fliegen sie mal zu den Mintakanern, glaube ich.
Ja, was eigentlich keinen Sinn macht, weil ich glaube, in einem Mehrfachsystem aus lauter blauen Riesen, da brauchen wir uns über Planeten keine Gedanken machen. Ich habe die Folgen auch schon geguckt, die waren gar nicht mal so schlecht. Ich kann mir nur Bellatrix kann ich mir merken, weil es halt auch Namen sind, die in Harry Potter-Franchise verwendet wurden. Sirius auch. Sirius ist auch ein sehr heller Stern, hat aber, glaube ich, nur so 8 Sonnenmassen, aber hat auch einen Begleitstern. Mhm. So, aber damit hast du alle Fragen dieses Quizzes erfolgreich beantwortet, Karl. Danke.
Heute ist irgendwie... Na.
Tickt einfach
Moment.
Weiter. Ich find's super lustig.
Irgendwas tickt noch so. Slapstick. Also irgendwann klebe ich mir hier mal was drauf auf meine Tasten. Das geht so nicht weiter. Ah. Ja, danke für diese sehr freundlichen Fragen, Franzi. Du hast genau mir einen gesichtswahrenden Ausstieg erlaubt.
Ach, Quatsch. So.
Ja, sehr schön. Ist ein schönes Thema. Ich habe noch nie so in der Tiefe über diese Riesensterne nachgedacht. Ich fand sie vor allem immer ziemlich riesig, unvorstellbar riesig. Also das war, wenn man so als eher Laie auf so ein Gebiet schaut, ne, und dann, also gerade so als Kind und Jugendlicher, ne, dann guckst du irgendwelche Dokus und dann werden mal irgendwie die ganzen Sterne so aufgezählt und boah, ist das groß, ne? Aber irgendwie so was dahinter steht und das auch irgendwie uns gebräuchlichen Elemente eigentlich aus denen kommen, hat man gleich einen Bezug zu denen. Sehr schön.
Ja, ich erzähle dir irgendwann nochmal was Gesondertes über die Nukleosynthese im Universum, weil das ist auch einer, das mag ich sehr gerne. Ich muss sagen, ich war als Kind auch immer von den, oder naja, als Kind, Jugendlicher auch noch im Studium, ich war immer von den blauen Riesen fasziniert. Also ich weiß, dass irgendwie sonnenähnliche Sterne geht die große Suche wegen Exoplaneten und rote Zwerge haben ja auch wahnsinnig viele Exoplaneten und in dem Verdacht stehen blaue Riesen jetzt eher seltener. Also ich habe mal, das ist auch schon ein paar Jahre her, ich habe mal rumgefragt unter Exoplanetenforschern, kennen Sie einen Planeten, der um den blauen Riesen kreist? Und die Antwort war immer nein. Aber das liegt auch daran, dass das mit den, also selbst wenn Sie welche haben, ist das mit den derzeitigen Mitteln nicht zu beobachten, weil der Stern zu groß ist und zu hell. Und deshalb stell dir vor, so ein Planet wie die Erde, was soll die gravitativ groß an dem rumziehen, dass man das auf der Erde messen kann?
Und selbst ein Transit ist schwierig.
Ja Transit, genau. Ne? Also ich meine, das ist einfach, vielleicht haben sie ganz viele Planeten, aber ich persönlich würde eher auf Nein tippen, aber selbst wenn, man kann sie derzeit nicht beobachten. Und deshalb ist natürlich auch das Interesse der Forschung eher weg von, wie auch Selma Demink gesagt hat, so blaue Riesen im Doppelsystem, ist halt schon die Frage, ja und? Also.
Ja, und die werden ein paar Millionen Jahre alt, hast du gesagt, ne? Oder vielleicht Zehner Millionen, aber das ist ja auch gemessen an der Entwicklung des Lebens auf der Erde, also sagen wir mal, des höheren Lebens auf der Erde ist wirklich nicht wirklich ausreichend. Also,
nein,
da ist auch nichts zu erwarten.
Nein, von daher hat die Star Trek-Folge da hart Quatsch gemacht, wenn sie die Mintakaner in das System Mintaka versetzt, aber gut. Trotzdem mag ich immer noch gerne TNG gucken, weil das ist echt, ich überlege mir das jedes Mal, dass Captain Picard ist einfach jemand, der war gut in seinem Job. Also tatsächlich, das ist, du schaust der Menschen im Grunde beim Arbeiten zu, auch in Star Trek, und das sind alles Menschen, die gut in ihren Jobs sind. Das finde ich echt krass.
Kennst du den Twitter-Account Picard Management Tipps?
Heißt ja, der so? Tatsächlich.
So, ich glaube, der heißt so, genau. Ja. Da gibt, das sind genau diese Sachen, ne? Irgendwie, wenn du in dieser Situation bist oder so Teambuilding-Tipps irgendwie, ne? Sei ein Vorbild und kritisiere nie die anderen, immer nur dich selbst und so Sachen.
Es sind nicht die schlechtesten Tipps tatsächlich.
Ja, ja.
Auch das werde ich verlinken. So. Damit haben wir es, oder?
Damit haben wir es. Genau, immer schön, ein paar Star Trek-Bezüge einzubauen. Dann war sie das, die 65. Ausgabe von AstroGeo. Und wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Weltraumreporter, dem Online-Magazin. Das Abonnement kostet 3,49 € im Monat.
Genauso danken wir den Flatrate-Abonnentinnen der RIF-Reporter. Die RIF-Reporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten, nicht nur zu Star Trek. Alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Und deshalb jedes Abo bei den RIF-Reportern hilft uns, aber deshalb auch euch, denn ihr erhaltet dann Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen.
Und wir danken auch allen, die diesen Podcast direkt finanziell unterstützen. Das hilft uns schon, die Fixkosten dieses Podcasts zu decken. Und es wird auch langsam mehr. Das freut uns sehr. Und wir freuen uns aber auch über weitere Unterstützer. Beispielsweise könnt ihr das auf Steady machen oder auch über direkte Überweisungen. Dafür einfach vertrauensvoll an uns wenden. Alle Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen, findet ihr auf unserer Webseite astrogeo.de.
Genau. Ich würde ja auch sagen, sobald wir uns irgendwas davon, von den Unterstützungen jenseits der Fixkosten irgendwas leisten können, würden wir das auch diesem Podcast zugutekommen lassen und euch darüber informieren.
Natürlich.
Aber hallo. Aber wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns doch bitte einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify direkt auf unserer Website oder wo immer ihr diesen Podcast hört. Und Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Mastodon zukommen lassen unter astro-geo@chaos.social. Und auf Twitter findet ihr uns als astro-geo. Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an redaktion@astrogeo.de.
Und zuletzt danken wir euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss.
Ad Astra.
Und Glück auf. Bis zum nächsten Mal.